Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 30. Oktober 2024. Das war ein etwas kurze Nacht für mich, die Stimme möglicherweise noch leicht strapaziert, aber es war wunderbar und ein großes Privileg, dabei sein zu dürfen, 100 Jahre Emil Frey AG im Zürcher Kongresshaus in der Tonhalle mit Stargast Lang Lang, dem fantastischen Pianisten und Firmenpatron. Walter Frey hat in seiner sympathischen Begrüßungsansprache gesagt, Lang Lang verkörpere, was die Emil Frey AG seit 100 Jahren sein wolle, danach streben, wolle eben nicht der Größte sein, aber der Beste, auf die, ja, durchaus stattliche Körpergröße anspielend, aber eben ein 2-Meter-Mann ist er nicht, doch eben der Beste, die Besten sein wollen und nicht die Größten. Ein wichtiger Grundsatz, ich habe mir das dann notiert auf meine Speisekarte, um es ja nicht wieder aus den Hirnzellen zu verlieren, sondern ja eben auch fürs eigene unternehmerische Wirken zu beherzigen. Man muss der Beste sein, man muss anders sein als die anderen und besser, sonst hat man keine Chance. Und diese Emil Frey AG, mittlerweile der größte Mobilitätsanbieter in Europa, hat angefangen 1924 als Einmannbetrieb, eben gegründet von Emil Frey, einem Mechaniker und charismatischen Rennfahrer, Motorradrennfahrer, sicherlich auch ein Verkaufsgenie. Man hat ihn noch in Filmaufnahmen gesehen, da schon ein älterer Herr von großer Freundlichkeit, Bestimmtheit, aber eben auch akribischer Detailtreue, der da mit skeptischem Blick bei den Sitzungen dabei war und Erinnerungen an den Firmengründer hat man natürlich aufleben lassen. Und die Emil Frey AG, das hat der Walter, der heutige Patron, so schön dargelegt, die hat in ihrer 100-jährigen Geschichte erst 2 Chefs gehabt und das ist vermutlich auch ein Grund dafür, warum diese Firma so unglaublich erfolgreich geworden ist. Ja, von dieser kleinen Firma hin zum Imperium, das heute zu Recht gefeiert wird, das natürlich auch, wie so viele schweizerische Unternehmen hier, Wohlstand generiert mit weit über 20.000, über 25.000 Mitarbeitern in vielen Ländern, in der Schweiz natürlich, dann in Frankreich, in Deutschland, in Serbien, die Landkarte da in den Firmenfarben entsprechend eingeprägt. Und für mich jetzt als ja, Gast, als Eingeladener, als Beobachter ist diese Emil Frey, wie viele andere Unternehmen in der Schweiz, eben auch Ausdruck dieses Wirtschaftswunders, das wir haben in der Schweiz und das wir eben nicht selbstverständlich nehmen dürfen. Das ist auch eine Folge unserer ja, selbstbestimmten politischen Rahmenbedingungen. Und wenn wir übermütig, dekadent geworden im Reichtum, den unsere Vorfahren erarbeitet haben, wenn wir anfangen, diese wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren einfach schrittweise, salamimäßig zu verschrotten, ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir in der Armut wieder aufwachen. Das ist eine ganz große Gefahr. Und wenn ich sehe, was für Kreuzzüge in der Politik, ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen, was für Kreuzzüge in der Politik gegen das Auto gefahren werden und wie eben auch bei uns irregeleitete Grüne und Umwelttheoretiker, auch Politiker anderer Parteien, wie sie sich da gewissermaßen in den ideologischen Overdrive, in die ideologische Überdrehtheit hineinsteigern lassen durch eben falsche Vorbilder im Ausland. Schauen Sie mal Deutschland an, schauen Sie mal die europäische Automobilindustrie an, eine der größten Industrien nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Die ist doch im Begriff, sich auf die Schlachtbank der rot-grünen Ideologien zu legen, während sich die Chinesen und die Amerikaner ins Fäustchen lachen. Wir sind so blöd, gewissermaßen dem neuen Gott CO2 zu huldigen. Ja, ich bin auch für Umweltschutz, meine Damen und Herren. Aber wir müssen hier aufpassen. Wir säbeln an den Lebensnerven unseres Wohlstands in diesem Bereich. Man hat das diesem Gott geopfert. Anbetend hat man quasi den Verbrennermotor aufs Schafott gelegt und man hat gesagt, es gibt nur noch Elektromobilität, eben auch irgendwo hypnotisiert von den Chinesen, die das auch zum Teil schwer im Akzent entsprechend gemacht haben. Aber die Amerikaner, die Chinesen, andere, die fokussieren eben nicht so einseitig. Und da muss die Schweiz aufpassen, dass sie sich nicht einfach im allgemeinen Trott mitreißen lässt, sondern dass man eben die Kraft hat, auch an der Eigenständigkeit festzuhalten, wobei wir hier natürlich jetzt nicht sagen können, was die Deutschen für Autos produzieren sollen oder andere Länder. Wir sind auch irgendwo in Mithaftung, in Mitleidenschaft gezogen durch die Dummheiten der anderen. Aber wir könnten wenigstens probieren, politisch ein Vorbild, die Besten zu sein, wenn wir schon nicht die Größten sein können. Was ja gut ist, denn wenn man der Größte ist, hat man auch die Probleme des Größten. Dann kann es dann schnell wieder zu einem Schrumpfungsprozess kommen. Das sind natürlich Gedanken, die auch eine Rolle gespielt haben und die vor allem auch der Bundesrat Albert Rösti, der Verkehrsminister, in seiner Ansprache hat durchblicken lassen. Übrigens beide Reden, die von Walter Frey und die von Albert Rösti, sind da auf große Zustimmung gestoßen. Es gab noch weitere Politikerauftritte, auch sehr schöne Gratulationsadressen, zum Beispiel von Mario Fehr, dem sozialdemokratischen oder ex-sozialdemokratischen Regierungsrat aus dem Kanton Zürich. Dann war der Dani Leupi dabei, der grüne Stadtrat und Vizepräsident der Stadt Zürich. Eher ein Velofahrer, wie er gleich bekannte, aber auf sympathische Art und Weise hat auch er seine Verbundenheit und seinen großen Respekt gegenüber der Firma der Familie Frey zum Ausdruck gebracht, die ja mittlerweile den nächsten Stabwechsel vorbereitet, also vom Großvater Emil zum Vater Walter. Jetzt werden Söhne und Töchter hier das Lenkrad übernehmen. Viele Geschäftspartner auch dabei, auch aus Japan, haben Gratulationsurkunden und Gratulationsadressen, haben da Eingang gefunden. Zum Beispiel der Akio Toyoda, der oberste Chef der Toyota Company, hat eine großartige, ja, überschwängliche und sehr virtuos dargestellte Geburtstagsgratulation gemacht. Aber auch der Chef der Suzuki-Firma, noch ein Angehöriger auch natürlich dieser Familiendynastie, dann etwas strenger, asketischer auftretend. Das waren Highlights dieses Abends, durch den der CEO der Emil Frey AG, Gerhard Schürmann, geführt hat. Gerhard Schürmann übrigens auch ein hocherfahrener Wirtschaftsmann, der seine Sporen in der Leitungsfunktion abverdient hat als CFO des großen Handelsunternehmens Diethelm Keller, in Asien vor allem tätig war, die Welt also kennt und jetzt seit vielen, vielen Jahren in bewährter Kontinuität hier die Geschäfte führt, dieses expandierenden, aber gar nicht um der Expansion willen existierenden Schweizer Automobilbetriebs. Und ich kann nur sagen, wir Schweizer dürfen einfach nicht vergessen, was wir an solchen Unternehmen haben, und auch die Politiker dürfen das nicht vergessen. Und es steht ja eine Abstimmung bevor, jetzt sind wir eigentlich schon bei den News, bei den Aktualitäten, es steht ja eine Abstimmung bevor, und zwar geht es da um den Autobahnausbau, über den wir abstimmen Ende November. Und wenn ich jetzt sehe, heute Morgen im Tagesanzeiger, Verkehrsplaner lehnen Ausbau ab. In einem Aufruf empfehlen über 340 Mobilitäts- und Verkehrsexperten ein Nein zum Autobahnausbau. Den Appell unterzeichnet haben Professoren, Ingenieurinnen und Verkehrsplaner. Sie arbeiten in der Forschung auf kantonalen Ämtern oder bei Privatunternehmen. Die Fachleute kritisieren die Ausbaupläne des Bundes deutlich. Das 5-Milliarden-Projekt, über das Ende November abgestimmt wird, sei zu wenig mit den Regionen abgestimmt und biete keine langfristige Perspektive. Das ist jetzt auch wieder typisch. Ich meine, wir haben Milliarden in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesteckt. Wir haben eine Massenmigration in die Schweiz gehabt. Die Infrastrukturen sind massiv überlastet, vor allem die Autobahnen sind überlastet. Da droht ja der tägliche, oder findet der statt, der tägliche Verkehrsinfarkt. Und jetzt hat hier ein Anliegen sozusagen die Form einer Volksabstimmung gefunden und es ginge nun darum, hier endlich einmal nachzulegen, nicht das eine gegen das andere auszuspielen. Ich bin auch ein lebenslanger Zugfahrer, ein überzeugter Zugfahrer, aber daraus hat man doch in der Schweiz auch wieder eine Religion gemacht. Und ich sage Ihnen einfach, wir kommen aus einer wohlstandsverwahrlosten Zeit. Und der Automobilverkehr ist eben auch ein politisches Statement, und ich habe manchmal den Verdacht, der Staat hat das nicht so gerne, weil eben das Auto ist die rollende Freiheit auf vier Rädern. Das ist eben auch ein politisches Statement, ein Bekenntnis, wenn ich in mein Auto, in mein auf mein Motorrad steigen kann und dann entscheide, wohin ich fahre. Innerhalb von nützlicher Frist komme ich irgendwo hin, überwinde ich große Strecken. Und wenn man jetzt hier auch schon wieder ideologisch mobil macht, und ich wittere da die Ideologie, vielleicht tue ich da einigen Unrecht, aber das sind Bestrebungen, wo ich das Gefühl habe, da wollen ein paar Leute die Schweiz in einen mittelalterlich geschützten Landschaftsgarten zurückverwandeln. Aber da müsst ihr euch dann schon erinnern, Freunde, was man in diesem Landschaftsgarten, den hat es mal gegeben in der Schweiz, im Mittelalter. Aber das war ein ganz anderes Wohlstandsniveau. Es ist also fahrlässig, was hier gemacht wird. Aber wie auch immer, wir wollen diese Misstöne der Aktualität jetzt nicht den Eingang hier trüben und vermiesen lassen. Wir wünschen natürlich auch von Weltwoche Daily alles Gute der Familie Frei und ihrem glorreichen Unternehmen. Und mögen Sie noch lange, lange Autos vertreiben und verkaufen, die tollsten Marken und diese Begeisterung auch am technologischen Fortschritt. Das ist ja auch so etwas. Die Automobilbranche ist ja gewissermaßen ein Nervenzentrum, ein Motor des Erfindungsgeistes, der Innovation. Und das hat man abgewürgt. Diese Ideologen, diese Leute, die noch nie in ihrem Leben, aber ich darf gar nicht anfangen, die noch nie in ihrem Leben einen Bleistift verkauft haben, aber ich sage es trotzdem immer wieder gerne, die schreiben den Konzernen, solchen Unternehmen, solchen Betrieben, Familienbetrieben vor, wie es laufen soll. Sind wir eigentlich alle von den guten Geistern verlassen? Haben wir noch alle Tassen im Schrank? Frage ich mich hier. Und die Antwort können Sie geben, meine Damen und Herren. Für eine Wiederbelebung der Marktwirtschaft, ja, das schreibt Bruno S. Frey, in der, nicht verwandt mit Walter Frey, aber wenn wir bei dem Frey sind, da schreibt Bruno S. Frey, der Ökonom, in der heutigen NZZ, ja, für eine Wiederbelebung der Marktwirtschaft. Ich hatte auch Diskussionen am Rande der Feierlichkeiten über Amerika. Es gibt einige Leute, die sind in der Schweiz entsetzt darüber, dass in den USA vielleicht Donald Trump gewählt werden könnte. Ich bin für Trump. Ich würde Trump wählen. Übrigens hat auch Bundesrat Rösti offenbar an einer Veranstaltung gesagt, wäre er Amerikaner, würde er Trump wählen. Natürlich, endlich mal ein Nicht-Apparatschik, nicht einer aus dem tiefen Staat, so eine Kreatur des politischen Establishments, sondern ein, ja, Quereinsteiger, der übrigens auch einen politisch hervorragenden Job gemacht hat, die ersten 4 Jahre. Man tut jetzt so, ja, wenn der kommt, dann wissen wir nicht, was passiert. Findet dann der Höllensturz statt, die Abschaffung der Demokratie. Ja, macht doch mal die Augen auf. Schaut doch, was in den ersten 4 Jahren gelaufen ist. Wir hatten keine Kriege. Trump hat keinen Krieg angefangen. Er hat Kriege verhindert, unter anderem in Syrien. Er hat keine Kriege angefangen. Er hat zwar eine robuste Rhetorik gehabt, aber am Schluss der Dealmaker, der Kompromissmaker. Er ist ein Geschäftsmann. Er ist kein Ideologe wie die, die ihn kritisieren. Das sind ja die schlimmsten Ideologen, die da zum Teil auftreten. Die haben ja fast schon eine Art, die Drähte laufen heiß. Oder ich habe früher gesagt, es gibt fast schon ein Trump-Verblödungssyndrom, dass beim Namen Trump irgendwie bei den Leuten die Sicherungen durchbrennen, dann gibt's kein Halten mehr. Er hat keine Kriege gemacht. Das ist eine Errungenschaft, das wischt man einfach weg. Oder man sagt, ja, das hat überhaupt nichts mit Amerika zu tun. Zweitens, die Wirtschaft ist gut gelaufen. Ja, Covid hat auch ihn irgendwie aus der Bahn geworfen. Aber nicht nur ihn, auch viele andere. Und was da zum Teil jetzt an rückwirkender Polemik stattfindet, dabei war es ja Trump, der auch die technologischen und sonstigen Voraussetzungen geschaffen hat, dass man wieder aus dieser Pandemie aussteigen konnte. Und dass in Amerika viele Leute gestorben sind, liegt halt daran, dass der Body Mass Index zum Teil etwas hoch ist. Und Übergewichtige, das durfte man ja gar nicht sagen, waren durch dieses Virus wie bei vielen Krankheiten eben stärker betroffen. das trifft natürlich die Amerikaner mehr als die Afrikaner, um es mal etwas pointiert und plakativ auszudrücken, weil dort eben tatsächlich das Übergewicht ein ernsthaftes gesundheitliches Problem ist. Aber wir haben ja Erfahrungsdaten. Und Trump ist natürlich, und das stört viele, ist ein rabaukenhafter auftretender, auch rüpelhafter, auf den Mann spielender Politiker, aber als solcher ist er eben auch das Symptom einer kranken Zeit. Und wir leben vor allem im Westen in einer kranken Zeit, auch in der Schweiz. Wir müssen ja wieder darüber schreiben, dass man die Marktwirtschaft nicht außer Kraft setzen sollte. Wir sind in der Schweiz dabei, die Neutralität abzuschaffen. Wir haben Politiker in Bern, die sich nicht mehr an Volksentscheide gebunden fühlen. Da soll man mir doch aufhören, über Donald Trump zu fluchen, der den Rechtsstaat nicht ernst nehme und verurteilt werde. Beschäftigen wir uns doch mal in der Schweiz nicht mit Trump, sondern mit unseren, ja, Halunken, die eben das den Rechtsstaat in der Schweiz nicht ernst nehmen. Und da meine ich vor allem die politischen Akteure. Sie nehmen den Rechtsstaat nicht ernst. Den Rechtsstaat heißt, dass man sich ans Recht hält, und was Recht ist, bestimmen Volk und Stände in der Schweiz. Und Entschuldigung, nicht die Politiker im Bundesbern. Und das ist der entscheidende Punkt. Also man muss doch auch mal aufpassen und aufhören, sich da in irgendetwas hineinzusteigern, in der moralischen Selbstgerechtigkeit, da den Stab zu brechen über einen Politiker in Amerika und dann komplett aus dem Bild heraus zu tippexeln, was wir bei uns denn für Missstände haben, dann räumen wir doch mal die auf und versuchen mal den Rechtsstaat in der Schweiz zu rehabilitieren. Post tritt 170 Filialen ab und investiert 100 Millionen. Konzernchef Roberto Cirillo erklärt im Gespräch, wie er die Post fit für die Zukunft machen will und warum die Angestellten in den Filialen besser sind als Smartphones. Also ein breitflächiges Schließen von Post. Stellen kürzlich übrigens gab es eine Meldung im Schweizer Radio, haben sie gesagt, ja, rund ungefähr die Hälfte oder nicht einmal mehr die Hälfte der Schweizer nutze die traditionellen Medien. Das sei schon beunruhigend, auch für die Demokratie. Nein, das ist überhaupt nicht beunruhigend, meine Damen und Herren. Das ist die Demokratie. Die Leute haben nämlich die Nase voll da von diesem staatlich konzessionierten Monopolfernsehen. Immer wenn sie es einschalten, Radio RSRF oder Fernsehen, die Diskussionssendungen, dann wird ja jeder, der nicht auf dieser linken ideologischen Wellenlänge ist, der wird ja als Trottel vorgeführt. Und ich meine, man will sich doch nicht vorführen lassen, man will doch nicht da von diesen, Entschuldigung, Schnöseln, sich da bei jedem Fernsehsender, bei jeder Radiosendung erzählen lassen, was man selber für ein Trottel sei, während die Erleuchteten, die Gesalbten und die ganz Schlauen da vor der Kamera sich da entsprechend in Pose werfen. Das ist ja fast schon ein Wunder, dass immer noch 50% das schauen. Und immer mehr Leute holen sich ihre Nachrichten anderswo, weil sie ertragen diese Arroganz nicht mehr. Und ein Donald Trump ist natürlich auch, um wieder auf dieses Thema zurückzukommen, sozusagen der Aufstand jener Unzufriedenen gegen die institutionalisierte Überheblichkeit unserer politischen Eliten, die ja nichts zustande bringen. Die über die Klimaentwicklung in 100 Jahren reden, während unsere Grenzen überrannt werden von illegalen Migranten, die Sicherheit und den Sozialstaat untergraben in unseren Ländern. Und jeder, der dagegen ist, wird als Nazi abqualifiziert. Ja, glauben Sie, dass die Leute noch freiwillig Geld bezahlen? Warum haben wir eigentlich Zwangsgebühren beim Schweizer Fernsehen? Ja, weil freiwillig würde das gar niemand mehr zahlen. Also musst du die Leute zwingen, dass sie diese Gebühren bringen. Ich meine, der fängt's doch, beziehungsweise das ist doch schon ein Ausdruck dieser komplett falschen und verfehlten Richtung. Israel verbietet Hilfswerk und wird von den Vereinten Nationen das Völkerrecht zu achten. Ich habe darüber schon gesprochen, das ist einfach ein schlechter Entscheid, ist ein Fehlentscheid, ist ein Fanatikerentscheid, diese UNRWA zu verbieten in Israel, das Hilfswerk der UNO, mit der Behauptung, die hätten sich beteiligt an diesen Massakern. Ich finde diese Massaker auch schlimm, das ist zu verurteilen. Und ich verteidige das Selbstverteidigungsrecht Israels, obwohl es völlig keine Rolle spielt, ob ich jetzt das verteidige oder nicht. Aber wenn Sie mich fragen, dann mache ich das. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass du so einen Krieg gegen diesen Gegner, der sich in der eigenen Zivilbevölkerung verschanzt, warum die sich das bieten lässt, damit müsste man sich aber auch einmal vertieft auseinandersetzen. Das ist eine Tatsache, ob sie einem passt oder nicht. Damit muss man sich auch, darauf muss man sich einlassen und das fürchterliche Dilemma der israelischen Regierung auch anerkennen. Und das passt mir nicht bei jenen da figulanten Israel-Kritikern, die da aus der Hüfte heraus feuern, als seien sie mit einer ganzen Artillerie-Brigade ausgestattet. Da muss man ein bisschen zurückhaltender sein, sollte man den Mund nicht so voll nehmen. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch größte Fragezeichen setzen, um es mal vorsichtig auszudrücken, hinter den Entscheiden der israelischen Regierung, wenn sie sich nun dermaßen in Frontstellung begibt gegenüber der UNO. Das ist nämlich Wasser auf die Mühlen all jener, über die sich dann Israels Regierung wieder beklagt und sagt, ja, das sind eben die Antisemiten. Ja, man muss eben auch aufpassen, dass man die nicht produziert, indem man eben sagt, für uns gelten ganz andere Regeln. Wir halten uns nicht an die UNO, aber alle sollen sich gefälligst an diese Regeln halten. Und das ist natürlich auch für alle Verbündeten und Freunde von Israel ein Problem. Viele von denen, die jetzt als absolute Gutmenschen und Pseudoheilige im Ukraine-Krieg sich aufblustern und hier die Russen immer wieder daran ermahnen, wie oftmals sie das Völkerrecht gebrochen haben, was dann die Russen wiederum zur Antwort verleitet, ja, haltet ihr denn das ein? Euer sogenanntes Wertebündnis da, wie ihr euch immer auf die Schultern klopft. Da hat man doch eine ganz große Glaubwürdigkeit, die da verloren geht und vor allem dann, wenn man seine Identität geradezu als ja eben wertegebunden und indem sie ihn höherstehend interpretiert, was ja sowieso bescheuert ist, dann kommt man da natürlich in die Bredouille. Also ich habe Verständnis für die Kritik da des UNO-Generalsekretärs Guterres, der die israelische Regierung mahnt, das Völkerrecht zu achten. Ich weiß auch, dass man mit dem Völkerrecht nicht alles lösen kann und das Völkerrecht ist auch gar nicht von den Völkern gemacht, sondern man müsste sagen, internationales Recht, das ist ein Ideal eher als eine Institution. Aber es ist ein Ideal, das man nicht einfach leichterdings preisgeben sollte, wie man eben auch nicht die UNO da quasi zum Herrschaftsinstrument einer bestimmten mächtigen Gruppierung auf der Welt umbauen sollte. Das ist eben die andere Gefahr. Die haben ja den Guterres kritisiert, weil er beim BRICS-Gipfel war, in Kasan. Ich meine, was ist denn da los? Was hätte, ja, das geht doch nicht, dass er Putin die Hand gibt. Ja, was hätte er denn machen sollen, meine Damen und Herren? Hätte er ihm eine Ohrfeige geben sollen? Das sind doch komplett weltfremde Vorstellungen. Verzeihen Sie, wenn man wenig geschlafen hat, dann ist man vielleicht etwas schneller da in der emotionalen Selbstaufmischung, um nicht in Tiefschlaf zu fallen, um sich nicht selber gewissermaßen in den Schlaf zu reden. Rumble in the Jungle, der legendäre Fight übertraf vor 50 Jahren. Stimmt, Oktober 1974. Ich stand mit meinem Bruder auf um 3 oder 4 Uhr morgen. Wir haben das angeschaut, den Kampf von Muhammad Ali, und wir glaubten unseren Augen nicht. Ich glaube, Hans-Joachim Friedrichs war der Moderator im deutschen Fernsehen. Wir glaubten unseren Augen nicht, als wir sahen in der 8. Runde, wie Muhammad Ali den haushohen Favoriten George Foreman ausnockte. Der hatte sich vorher müde gehämmert, müde geschlagen. Ali, ganz entgegen seiner üblichen Taktik, hat sich da quasi eingeigelt in den Seilen. Foreman hat auf ihn eingeschlagen wie auf einen menschlichen Sandsack, und dann plötzlich in der 8. Runde kommt Ali, dieses Instinktgenie, zack, zack, aus der Ecke heraus und hat den Weltmeistertitel wieder gewonnen. They never come back, hat man ihm gesagt. Er hat ja aufgrund seiner Wehrdienstverweigerung den Weltmeistertitel verloren, ist dann schwergewichtiger, nicht mehr so leichtfüßig aus der Zwangspause zurückgekehrt und hat das geschafft, was nur die allerwenigsten schaffen, nämlich ein Comeback. Und was für ein Zufall, dass vor exakt 50 Jahren dieser denkwürdige Kampf stattfand und nächste Woche haben wir die US-Wahlen. Und da könnte das größte Comeback der Politik passieren. Nach 4 Jahren Zwangspause kommt da Trump möglicherweise zurück. Ich glaube, Ali war auch 4 Jahre im unfreiwilligen Exil. Und da kommt also einer zurück. Ein Comeback übrigens Donald Trump, für mich auch punkto Rhetorik. Ali war ja auch ein großer Selbstvermarkter. I am the greatest. Und diese Rhetorik hören wir ja auch von Donald Trump. Da gibt es also auch tatsächlich marketingtechnische Übereinstimmungen. Aber was für eine Koinzidenz. Das größte Comeback im Sport vor 50 Jahren und vielleicht nächste Woche eines der größten Comebacks in der Politik in den USA mit Donald Trump. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich bitte Sie, bleiben Sie dran. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Sendung und freue mich, wenn Sie natürlich auch dann noch intensiv dabei sind. Und vor allem wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag.